Das Motto dieses Jahres steht: Gott anbeten, Menschen gewinnen, gemeinsam wachsen. Gott anbeten, damit beginnen wir. Weil darum geht es uns in unserem ganzen Leben. Auch die anderen beiden Slogans ordnen sich diesem einen unter. Es geht um unseren Gott. Gott ist per Definition das Objekt der Anbetung. Sobald man etwas als Gott anerkennt, beginnt die Anbetung. Das muss man nicht erklären. Das steckt in diesem Begriff Gott, im Wesen Gottes mit drin, dass man Gott anbetet. Denn Anbetung steht Gott zu. Dass ein Mensch Gott anbetet, muss auch nicht begründet werden. Ein Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, ist für die Anbetung Gottes geschaffen und deswegen ist der Mensch ein Anbeter. Es geht nicht darum, dass wir den Menschen dazu ermutigen, anzufangen, anzubeten, denn jeder ist schon dabei, jemand oder etwas anzubeten. Es gibt keinen, der niemand anbetet, selbst wenn er sich selbst anbetet, sich selbst vergöttert. Jeder ist ein Anbeter. Manchmal versucht er sogar, mehrere Götter anzubeten. Und da sagt Jesus deutlich, ja, das geht nicht so gut, das geht schief. Matthäus 6, Vers 24 sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aber es ist keine Rede davon, dass ein Mensch ohne Anbetung sein oder leben könnte. Das, was der Mensch anbetet, bestimmt letztlich seine Wahrnehmung, seine Denkweise. Seine Denkweise bestimmt sein Verhalten, seine Lebensweise. Daher ist die Frage der Anbetung die alles entscheidende Frage. Wen oder was bete ich an? Es gibt viele Synonyme oder verwandte Begriffe für Anbetung. Welche kennen wir? Hat jemand einen Vorschlag? Wie kann man Anbetung mit anderen Worten ausdrücken? Bitte? Meditation, ja, meditieren, das bedeutet, dass man über etwas nachdenkt, sich versenkt in etwas. Ja. Okay, meditieren, nachdenken.
Hingabe,
ja. Anbetung ist Hingabe, Synonym dafür, ja. Etwas, wofür man sich hingibt. Ja, Lobpreis, etwas, was man mit Lob bedenkt, ja, was man bewundert. Mhm. Ja? Verehrung, da haben wir es, ja. Verehrung, Lobpreisen, erheben, ja, etwas besingen, zu Füßen liegen, begeistert sein. Alles Ausdrücke, die Anbetung umschreiben. Aber bei Gott gibt es ein Lieblingswort für Anbetung. Ja. Wie Gott Anbetung beschreibt, das kommt aus seinem Wesen heraus. Ja. Gott ist Liebe. Das, was ich liebe, bete ich an. Kennt ihr diesen Ausdruck, ja, dass er seine Angebetete gemeint ist, er ist in sie verliebt. Ja. Also wir wissen schon, dass es zusammenhängt. Ja. Das, was ich liebe, das bete ich an, oder? Wenn ich jemand anbete, dann liebe ich ihn auch. Ja? Dann liebe ich es auch. Liebe und Anbetung, sie hängen engstens zusammen. Für Gott ist das ganz, ganz wesentlich. Er selbst ist Liebe. Und Johannes beschreibt, dass diese Liebe von ihm ausgegangen ist. Ja, dass sie uns erreicht hat. Gott ist Liebe. Und er selber gibt uns auch das Gebot, das größte Gebot oder das Gebot, das alle anderen Gebote zusammenfasst, ist dieses: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit aller deiner Kraft oder mit all deinem Denken, je nach Text. Dieses Gebot kommt mehrfach vor. Paulus sagt, dass das Endziel aller Unterweisung Liebe aus reinem Gewissen und ungeheucheltem Glauben ist. Das ist es, was Gott bei uns sucht. Er sucht Anbeter, die in ihrem Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sucht Menschen, die auf seine Liebe mit Liebe antworten. Ich liebe das, was ich anbete, und ich bete das an, was ich liebe. Gott stellt uns immer wieder auf Probe, ob wir von ganzem Herzen ihn lieben. Wahrscheinlich mehr um unseretwillen als um seinetwillen, denn er kennt unsere Herzen, aber wir lassen uns oft von unserem Herzen betrügen. Wir können uns viele Dinge einbilden und Gott lässt es immer wieder auf eine Probe ankommen. Deswegen, wenn wir sagen, wir wollen Gott anbeten, dann können wir uns darauf verlassen, er wird uns Situationen geben, wo genau das auf die Probe gestellt wird und wir erkennen, lieben wir Gott wirklich, beten wir ihn wirklich an oder ist es etwas oder jemand anderes, das wir oder den wir anbeten. So hat Gott das schon auch im Alten Testament getan. Wir möchten uns heute aus 5. Mose, Kapitel 13, Verse 4 und 5 etwas genauer ansehen. Sie erscheinen hier vor unseren Augen. Ich möchte aber den ganzen Text hervorbringen und ich möchte ihn aber im Kontext lesen und fange mit Vers 1 an. 5. Mose, Kapitel 13, Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Damit beginnt dieses Kapitel. Und Gott schärft erstmal ein, dass das, was er uns gegeben hat, alle Schrift, die von Gottes Geist eingegeben ist, dass sie ganz wesentlich und grundlegend ist. Und da soll man nichts hinzufügen und nichts davon abtun. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt oder ankündigt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lass uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lass uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Er, unser Gott, lässt tatsächlich auch falsche Propheten aufstehen. Er lässt es tatsächlich geschehen, dass Wunder angekündigt werden und sie auch kommen, sie auch passieren. Und dann kommt es darauf an, wozu diese Propheten einladen. Worauf soll man dann sein Vertrauen setzen? Was soll dann der Anbetungsgegenstand sein? Und wenn es etwas anderes ist als Gott, der Schöpfer, wenn es etwas anderes ist als Gott, Jakobs, Abrahams, Jakobs und Isaaks und Jakobs, wenn es ein anderer Gott ist als der, der uns in seinem Wort offenbart, dann sind wir gerade in einer Prüfungssituation. Ja. Wir Menschen sind sehr wunderanfällig. Wo etwas passiert, was wir nicht gut erklären können, das ist immer faszinierend für uns. Da sind wir immer dazu geneigt, dem zu glauben, hier ist etwas Übernatürliches passiert und das will ich haben und das will ich erleben. Und Gott sagt es schon zu Volk Israel, damals zu Zeiten Mose, dass es geschieht, um zu erfahren, um in Erfahrung zu bringen, ob wir den Herrn, unseren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele und aus all unserer Kraft lieben. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele in Leben mit dem Herzen meint die Schrift in der Regel nicht das Organ, das das Blut pumpt, sondern wenn vom Herzen die Rede ist und Zusammenhang mit der ganzen Seele, dann beschreibt sie den ganzen inneren Menschen. Alles, was im Menschen selbst passiert. Warum ist das so wesentlich? Warum will Gott dort seine Prüfung ansetzen, am Herzen des Menschen? Weil, so schreibt der Salomo, das Leben des Menschen aus seinem Herzen fließt. Da ist die Quelle seines Lebens. so wie er die Welt wahrnimmt, so wie er handelt in dieser Welt, das wird alles entschieden in seinem Herzen. Und dort ist der Sitz auch des ersten Gebotes Gottes: Du sollst Gott lieben. Das geschieht im Herzen des Menschen. Nun sitzen wir hier und sagen, ja, diese Frage habe ich mir oft gestellt. Kann ich sagen, ich liebe Gott? Wie kann ich das sagen? Die einen versuchen, sich hinzusetzen, zu meditieren und erwarten, dass so ein warmes Gefühl sie durchströmt und sie dann sagen können, ja, ich liebe Gott. Ich fühle es. Es muss zugeben, es gibt solche Momente, es gibt solche Zeiten im Leben eines Christen. Aber ich kann nicht sagen, dass dieses Gefühl immer und ständig uns durchfließt und dass es ein untrügliches Zeichen unserer Liebe zu Gott wäre. Das nennt Gott hier überhaupt nicht. Woran will er denn sehen, woran will er prüfen, ob ich Gott liebe? Und nun kommen wir zum Thema Anbetung. Gott anzubeten geschieht ja in der Versammlung. Das, was wir jetzt eben hier gemacht haben, wo wir gemeinsam Gott erhoben haben, gemeinsam über ihn nachgedacht haben, miteinander geteilt haben, was wir mit ihm erfahren haben, was uns an Gott begeistert. Ja, das ist alles Anbetung Gottes. Das ist gemeinsame Anbetung Gottes. Aber sie geht noch viel weiter und noch viel tiefer. Sie geht in jede Faser unseres Daseins. Wenn wir aus diesem Gottesdienst raus sind, wenn wir wieder in der nächsten Woche sind, dann kommen wir auf das Feld hinaus, wo wir Gott anbeten. Von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit unserem ganzen Dasein. Hier in diesem Text zeigt Gott gleich einige Merkmale. Ja, sind sechs Aspekte, die er hier nennt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen. Er sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Merken wir, wo die Betonung liegt. Das ist übrigens auch im hebräischen Text immer vorangestellt. Ja? Und das bedeutet, dass es betont ist. Es ist ungewöhnlich für den Satzbau. Ja. Es geht darum, dass wir ihn lieben. Nicht irgendeinen Gott, nicht irgendein höheres Wesen, nicht irgendwie geartete Intelligenz, nicht irgendwie gestaltete Figur oder ein Gott, den man fünfmal am Tag anbetet. Es geht nicht um irgendeinen Gott, sondern es geht um den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den Gott, der den Menschen geschaffen hat, den Gott, der den Menschen aus dem Paradies hinausgetan hat und angekündigt, dass er ihn erlösen wird. Es geht um den Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Den Gott, der mit Noah einen Bund geschlossen hat und mit Abraham einen Bund geschlossen hat und mit David und einen neuen Bund mit allen, die Jesus seinen Erlöser aufnehmen. Es geht um den Vater Jesu Christi. Um ihn geht es hier, wenn es um Anbetung geht. In diesen sechs Aspekten. Lass uns sie etwas näher anschauen, damit die Anbetung für uns etwas konkreter, fassbarer wird. Wie geschieht Anbetung im Alltag? Als erstes nennt hier Gott, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen. Dem Herrn, eurem Gott. Die ersten Schritte des Glaubens bestehen darin, Gott zu sehen, zu erkennen und ihm nachzufolgen, nachzumachen. Zu sehen, wo ist Gott überhaupt? Wo ist er zugange? Wir werden immer mehr merken, dass er überall drin ist. Und wir haben so lange gelebt und haben es übersehen. Ja, für die einen ist es Schicksal, für die anderen ist es Zufall. Aber je mehr man Gott anbetet und ihn wirklich betrachtet, desto mehr merkt man, ja, dass er überall ist. Er ist tatsächlich allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, allsehend. Ja, und das, wenn wir das erkennen, wenn wir das sagen, das ist Anbetung Gottes. Das, was wir anbeten, das interessiert uns. Ja, dem hängen wir nach. denken wir nach. Wenn wir allein das Wort nachfolgen nehmen. Nachfolgen bedeutet, dass ich jemandem nachgehe. Da geht jemand vor mir und ich gehe ihm nach. Ja. Wir sehen ihn nicht, ja, aber es ist Gott. Ich folge ihm nach. Ich muss immer hingucken, wo geht er hin? Denn wenn ich am Ende dieses Ganges komme, muss ich wissen, ob es rechts oder links geht. Ja. Dahin oder dahin. Wenn ich nicht hingucke, muss ich nachher rumlaufen, suchen. Wo ist Gott? Wenn er rausgeht, weiß ich nicht, geht er nach oben oder geht er nach unten? Geht er vielleicht wieder durch ein Zimmer hier herein? Ja? Vielleicht geht er in den Jugendraum nach oben. Wo ist er, dem ich nachfolge? Das heißt, ich habe immer Augenkontakt. Ich bleibe immer in der Nähe. Ich will ihm nachkommen, ich will ihn sehen. Ja? Und das bedeutet, wenn ich Gott anbete, dass ich stets die Augen offen habe und sehe, wo erkenne ich Gott, wo ist er, was macht er gerade. Das ist auf jeden persönlich von uns bezogen. Ja. Ich gehe nicht einfach so zum Frühstückstisch. Ja, wenn Paulus sagt, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, das tut alles zur Ehre Gottes, dann frage ich mich, wie geht das? Ja. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, einen leeren Stuhl zu haben, um sich das nochmal deutlicher zu machen. Ich bin mit Gott zusammen hier in der Küche, ja, und ich esse vor ihm. Und zu seiner Ehre, wie geht das? Das, was ich auf dem Tisch habe, habe ich das verdient? Meine Frau hat es vorbereitet, wir haben es zusammen gedeckt. Oder erkenne ich Gott darin, der uns das alles schenkt? Ist es ein dankbares Herz, das sich bei mir dankbar äußert? Beim Essen, wofür will ich essen? Just for fun? Und nur für meinen Genuss? Will ich essen, damit ich wieder frisch und fit bin? Wofür? Um das zu tun, was Gott vorbereitet hat, um die Werke zu tun, die guten, die er bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also begreife ich, der Tag heute beginnt und jeder Mensch, der mir begegnen wird, ist kein Zufall. Es ist die nächste Gelegenheit, Gott zu sehen, wie er handelt und wie er mich gebrauchen will. Ich fange an, Gott zu suchen, zu sehen, Schärfe auf ihn einzustellen. Ich verstehe manche Dinge nicht, die passieren. Scheinen mir, kann nicht von Gott sein. Wirklich nicht? Ich gucke mal rein. Ja? Wie ist denn Gott wirklich? Ja? Übersehe ich Gott? Habe ich eine falsche Vorstellung von ihm? Ja, manche Menschen sind enttäuscht von Gott. Im Grunde genommen sind sie in der Regel enttäuscht von ihrer Vorstellung von Gott. Weil Gott nicht so ist, wie sie sich vorgestellt haben. Und jetzt sind sie sauer, dass Gott bitte nicht so ist, wie ich ihn mir gewollt hätte. Aber wenn wir Gott anbeten, dann hinterfragen wir nicht Gott, sondern fangen an zu suchen, wo ist er? Wir folgen ihm nach. Als die Jünger Jesus nachfolgten, anfingen, da hat er sie immer berufen in seine Nachfolge. Kommt und seht, das war so die Einladung. Und das ist es, wozu Gott uns einlädt, was Anbetung ausmacht. Kommt und seht, was er macht, lernt daraus. Und die Jünger waren mehr als einmal vor den Kopf gestoßen, überrascht, verwundert und Aha-Erlebnisse gehabt. Und wenn wir so Gott nachfolgen, werden wir diese Aha-Erlebnisse haben und wir werden Gott von ganz neuen Seiten, Perspektiven kennenlernen, wie wir ihn vorher nicht gekannt haben. Das ist Nachfolgen. Wo Gott hingeht, da gehen wir auch hin. Für Israel war das streckenweise damals etwas einfacher. Sie gingen durch die Wüste, am Tag ging eine Wolkensäule vor ihnen her, nachts eine Feuersäule, wenn sie unterwegs waren, und sie konnten sehr deutlich sehen, wo es lang geht. Ja. Aber dann hat Gott auch Zeiten kommen lassen, wo keine Wolkensäule und keine Feuersäule war, sondern wo sie einfach dem folgen sollten, was geschrieben steht. Und da prüft Gott ihre Herzen. So passiert das auch uns oft. Manchmal ist es sehr deutlich, wie Gott uns führt. Und oft ist es so, am Anfang des Glaubenslebens haben wir ganz starke Führungen. Ja, und das ist so kristallklar. Und dann plötzlich sehen wir uns im Nebel und wissen nicht genau, wohin. Ja, es wird herausgefordert, Gott zu suchen. Wieder uns auf Gott zu fokussieren. Uns nicht von ihm zu entfernen, nicht ihn aus den Augen verlieren, wieder ihm nachfolgen. Dafür ist so ein Tagebuch eigentlich ganz gut. Ja, dass man sich auch jeden Tag wirklich ein bisschen Zeit nimmt, zu sehen, wie ist mein Gott, und das, was er hier zeigt, hier reinzuschreiben. und dann, was ich am Tag erlebt habe, auch einmal festhalten. Alles, was ich geschrieben habe, bleibt viel besser in meinem Gedächtnis und mir vor Augen, als das, was ich erlebt habe und ohne jemandem erzählt zu haben, ohne mir selber es nochmal gesagt zu haben, ohne es mit Gott besprochen zu haben, weglege. Und viele, viele wertvolle Gotteserkenntnisse gehen uns wieder verschüttet und nach 10 Jahren, nach 20 Jahren suchen wir danach. Ich habe zeitweise solche geistlichen Tagebücher geführt. Wenn ich da wieder reinschaue, dann staune ich nicht schlecht, was ich damals mit Gott erlebt habe und erfahren habe. Und das erneuert wieder die Gotteserkenntnis bei mir und die Dankbarkeit und die Zuversicht, auch für die Zukunft. Gott nachfolgen kann so einfach, aber konkret sein. Es sollte so konkret sein. Fange jeden Morgen einfach damit an, dass du Gott fragst: Herr, wo bist du heute? Wo kann ich dich sehen? Wo kann ich dich entdecken? Wo kann ich dich noch mehr kennenlernen? Und geh mit dieser Erwartung in jeden neuen Tag hinein. Das ist Anbetung, das ist Liebe zu Gott. Wenn man in jemanden verliebt ist, dann möchte man auch wissen, wo er ist. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin und sie ihr Ja gegeben hat, dann war ich so beruhigt durch dieses Ja, dass ich mir eine ganze Woche lang nicht gemeldet habe. Sie war in Urlaub, kam zurück. Ich habe mich eine ganze Woche lang nicht gemeldet. Und das empfand sie nicht als Liebe. Ja, überhaupt nicht. Ja, weil Liebe bedeutet nachfragen, interessieren. Wo bist du? Wie geht's dir? Was erlebst du gerade? Was denkst du? Was beschäftigt dich? Ja, und das ist es, was wir Gott fragen, wenn wir ihn lieben. Und deswegen nachfolgen, zusammen sein, unsere Fragen loswerden. Das ist es, was zuallererst die Liebe zu Gott ausmacht. Das Zweite, was Gott hier nennt, ist ihn fürchten. Also interessanterweise ist immer etwas, was man konkret tun kann und dann etwas, was eine Haltung ausdrückt. Immer so in diesen Paaren kommen diese sechs Aspekte. Oben das, was wir zu tun haben, was auch sichtbar ist, und innen das, wie unsere Haltung ist. Wir sollen ihn fürchten. Wie hängt Furcht und Liebe zusammen? Heißt das, dass wir Angst vor Gott haben sollen und ihm nachfolgen? Schwerlich. Ja? Was machen wir normalerweise, wenn wir Angst vor jemand haben? Möglichst große Distanz, möglichst weit weg von dem, wovor wir Angst haben. Wir werden nicht möglichst nah rankommen, es sei denn, wir mögen den Kick und den Adrenalin und den Kitzel der Gefahr. Ja? Nein, also hier geht es nicht darum. Da, wo Angst vor Gott ist, da fehlt die Gottesfurcht, von der hier die Rede ist. Gottesfurcht dringt an der Stelle der Angst vor Gott, wenn der Mensch in Demut und Vertrauen zu Gott umkehrt. Anstelle der begründeten Angst vor dem Zorn Gottes, vor der Strafe Gottes für unsere Sünde, für meine Sünde, tritt die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor dem Heiligen, vor dem Reinen, vor dem Liebevollen, vor dem Barmherzigen, vor dem Allmächtigen, Allwissenden, allgegenwärtigen Gott. Bei der Furcht Gottes, bei der Gottesfurcht geht es um den Respekt, geht es um die Ehrfurcht, das ist das bessere deutsche Wort, das dieses Wort Furcht hier wiedergibt. Diese Haltung entspricht ganz dem Wesen Gottes. Er ist ehrwürdig. Er ist erhaben. Und deswegen drückt sich die Liebe zu Gott darin aus, dass wir ihn so auch behandeln. Diese Furcht Gottes, sie wirkt sich natürlich auch in unserem Leben aus, auch in der Nachfolge. Psalm 111, Vers 10 sagt: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, der Respekt vor Gott ist der Weisheit Anfang. Das heißt, wer Respekt vor Gott hat, wer Gott achtet, respektiert, der fängt an, weise Entscheidungen zu treffen, weil er sie vor Gott trifft, weil er weiß, dass er sie vor Gott begründen muss, rechtfertigen muss. Warum reagiere ich in dieser Situation auf diese Art und Weise? Jetzt hat mich jemand verletzt. Wie reagiere ich darauf? Auch mit Verletzung? Mit doppelter Verletzung? Und wie verhält es sich mit meinem Gott, vor dem ich das tue? Ich habe Respekt vor ihm und ich weiß, wenn Gott mit mir so umgehen würde, wie ich gerade mit meinem Bruder, meiner Schwester umgehe, mit meinem Mitmenschen umgehe, dann wehe mir. Ja. Aber ich habe hohen Respekt vor Gott, wie er ist. Und deswegen möchte ich ihm ähnlich werden. Das ist Ehrfurcht. Nun sitzt du da und sagst, wie soll ich das schaffen? Ich habe das immer wieder gehört. Bergpredigt hat ja auch so einige Dinge. Da sind ja Aussagen, die sind ja menschlich nicht möglich. Zum Beispiel, wenn dir jemand dein Hemd nimmt, gib ihm auch deinen Mantel. Wo kommen wir dann hin? Dann werde ich ja nur ausgenommen und ausgenutzt. Aber dann haben wir so eine Aussage da stehen. Was machen wir damit in Ehrfurcht vor Gott? Wie hat Gott das gemacht? Wie macht er das mit uns? Da stelle ich fest, Gott macht ein viel Größeres. Er gibt sein Bestes für uns. Paulus unterstreicht das nochmal. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Wow. Also so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe nur gefragt, ob ich die zweite Wange hinhalte, wenn mich einer auf die eine haut. Und hier gibt Gott seinen Sohn an seine Feinde, für seine Feinde weg. Also ich will so sein wie Gott. Wo nehme ich die Kraft her? Und dann lese ich bei Petrus, 2. Petrus 1, Vers 3, ja, wo er deutlich macht, vor der Aufforderung, nun mach auch alles deinerseits, schickt er voraus, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit in Tugend. So reicht nun auch ihr im Glauben die Tugend dar. Und er listet da eine ganze Kette auf, was wir alles darreichen können. Aber dieser Text sagt mir deutlich, Gott hat mir alles gegeben, was zur Gottesfurcht nötig wäre. Und hier bei der Ehrfurcht, bei der Gottesfurcht geschieht ein Glaubensschritt. Ich kann nicht gottesfürchtig leben als natürlicher Mensch. Ich bin zu sehr selbstverliebt. Das ist jeder von Natur aus selbstverliebt. Manche mit enttäuschter Selbstliebe, manche mit zufriedengestellter Selbstliebe, manchmal mit unersättlicher Selbstliebe. Aber jeder hat seine Selbstliebe und rein menschlich nicht imstande, gottesfürchtig zu leben. Diese Forderung hatte das Volk Israel bekommen und wir wissen, ja, das Gesetz zu halten hat nicht funktioniert. Aber nun lesen wir, dass durch die Erkenntnis Christi wir alles bekommen haben, um nun in Gottesfurcht zu leben. Also mache ich Glaubensschritte im gottesfürchtigen Leben. Ich möchte Gott respektieren. Dieses Leben in Gottesfurcht, sagt Paulus, das kann man auch üben. Man kann darin wachsen. In 1. Timotheus 4, Vers 7 und 8 schreibt er an Timotheus folgende Worte. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Hier geht es darum, dass man über alles Mögliche diskutiert. Scheintheologische Fragen, die man dann diskutieren kann. Das weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Trainiere deine Gottesfurcht. Das heißt, wir haben alle eine gute Aufgabe für das Jahr 2018. Wir wollen uns in der Gottesfurcht üben. Ein anderes Wort dafür ist auch Frömmigkeit üben. Ne? Also in einem Lebensstil, der Gott gefällt, der Ehrfurcht vor Gott beweist. Denn leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, dass sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Was passiert denn, wenn mir die Gottesfurcht fehlt? Was passiert dann mit mir? Gibt es einen Mensch, der furchtlos lebt? Nein. Wenn ich keine Ehrfurcht vor Gott habe, wenn ich keine Gottesfurcht habe, dann kommen die Menschenfurcht an seine Stelle. Dann fange ich an, Menschen zu respektieren und dann von ihnen zu erwarten, dass sie Garanten für mich sind und befürchten, dass sie das nicht halten, was sie mir jetzt versprochen haben. Das ist Menschenangst, die mich dazu dann treibt, in Angst zu leben und in ständiger Absicherung. Andere Ängste, Phobien machen sich breit dort, wo Gottesfurcht fehlt. Dabei geht es nicht um den Abstand von Gott, sondern um die richtige Nähe. Ich werde niemals bei gotteslästerlichen Witzen, Scherzen lachen können oder bei Witzen, die Gott herabwürdigen, mitmachen können. Ich werde auch nicht salopp werden im Umgang mit Gott. Ja, er kommt in unsere Welt, er nennt uns seine Brüder, er nennt uns seine Freunde, was mich aber nie dazu verleiten wird, mit Gott salopp umzugehen. Es wird immer ein ehrwürdiger Umgang mit Gott bleiben. Und das ist niemals ein Widerspruch zur Nähe. Ich gehöre zu einer Familie, wo es wahrscheinlich heute schon seltenheitswert ist, wo Kinder die Eltern gesiezt haben. Meine Eltern sind schon beim Herrn. Also wir haben sie gesiezt. Man sagt, wie kann man die Eltern siezen? Das sind doch die nächsten Menschen. Man spricht doch du zu ihnen. Also ich muss euch sagen, ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern gehabt. Zum Vater, zur Mutter. Niemand bis zu meiner Frau war so, mit dem war ich so vertraut wie mit meiner Mutter. Und ich habe trotzdem sie respektiert und sie gesiezt. Das hat überhaupt nicht gegen die Nähe gesprochen. Ganz im Gegenteil. Ich denke auch dort, wo Menschen sich wirklich lieben, Ehepaare, die eine gute Beziehung zueinander haben, auch nach 30 und 40 Jahren beobachte ich immer noch diesen respektvollen Umgang mit ihnen. Das tut gut, das zu sehen. Ja, dass sie immer noch höflich mit ihnen umgehen. Ja. Dass sie zärtlich miteinander umgehen. Es gibt auch Ehepaare, die ganz herb miteinander umgehen und trotzdem scheinen sie eine gute Beziehung zueinander zu haben. Ja. Aber ich denke, dieser ehrwürdige, dieser respektvolle Umgang miteinander ist das, was die Furcht Gottes ausmacht. Nicht der Abstand, sondern der ehrwürdige Umgang mit ihm. Der dritte Aspekt, den wir hier finden, ist Gebote halten. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, indem du seine Gebote hältst. Andere Übersetzungen sagen, seine Gebote beobachtest oder Gebote bewahrst oder nach seinen Geboten lebst, seine Gebote hältst. Also diese verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten haben wir und da merken wir, dass man sich mit dem Gebote halten einerseits ein bisschen schwer tut. Ja, Liebe und Gebote scheinen sich für uns nicht so sehr verträglich zu sein, wo wir das kennen. Ja? Alle Eltern haben irgendwelche Gebote für ihre Kinder, weil sie einfach lieben. Weil sie nicht wollen, dass sie etwas tun, was ihnen jetzt und fürs Leben schadet. Also gibt es immer Regeln und Gebote aus Liebe. Er hängt zusammen. Und es ist immer ein Zeichen des Respekts, wenn man die aufgestellten Ordnungen auch hält. Ob das in der Familie ist, ob das eine Arbeitsstelle ist, jede Firma hat ihre Sitten, ihre Regeln, damit komme ich auch immer wieder in Berührung. Und es ist ein Zeichen des Respekts, wenn man sie beobachtet, wenn man auf sie achtet, wenn man sich an ihnen richtet. Aber der Zusammenhang von Liebe und Gebote halten ist intensiver, als ich dachte. Es kommt so oft in der Bibel vor, dass es zusammenhängt. Zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 3, hier heißt es sehr deutlich, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Eine Aussage, wo es nicht deutlicher geht. Wenn ich mir überlege, wie kann ich die Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen, hier habe ich eine sehr praktische Anweisung, ja, indem ich mich an seinen Geboten orientiere und sie umsetze, ihnen folge. Und oft sind wir der Meinung, ja, wir halten sie. So ähnlich wie der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und sagte, was soll ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagte ihm, du kennst ja den Weg, halte die Gebote. Er sagt, ich habe sie alle gehalten von Jugend auf. Und dann nennt Jesus ein Gebot, im Grunde genommen. Er macht eine Aufforderung zum ersten Gebot. Er sagt, verkauf alles, was du hast und komm, folge mir nach. Verteil's den Armen, komm, folge mir nach. Und schon hier, an diesem ersten Gebot, du sollst Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast, mit all deiner Kraft. Und das war seine Kraft, er war reich. Er scheitert an diesem ersten Gebot. Wir haben in Köln auch solche Umfragen gemacht, bin ich ein guter Mensch? Und wenn man die Menschen fragt, denkst du, was würde Gott dich so annehmen, wenn du da ankommst? Ja, warum? Ja, ich bin so okay. Hast du die Gebote gehalten? Ja. Und dann fangen wir mit irgendeinem Gebot an. Kannst du nehmen, welches du willst. Kein Mensch kann sagen, dass im Laufe seines Lebens irgendeins der Gebote durchgehend gehalten hat. Das zu erkennen und das einzusehen, dass menschlich wir die Gebote, um einfach uns den Eingang in den Himmel zu verdienen, die Gebote halten können, das funktioniert nicht. Aber Gott ging es auch nicht darum. Von Anfang an ging es Gott darum, dass man aus Liebe zu ihm sich an seinen Geboten orientiert. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wenn wir die Bergpredigt uns anschauen, im Bibelleseplan war das gerade in dieser Woche dran, ich glaube, so ziemlich alle Bibellesepläne, die es gibt, die behandeln Matthäus am Anfang des Jahres und da haben wir die Absicht Gottes mit den Geboten von Jesus sehr deutlich vorgestellt. Also die Bibel lesen, Gott sehen, Gottes Willen erkennen und ihn dann auch zu tun. Das ist Anbetung Gottes. Das ist Ehrerweisung Gottes. Du, Gott, hast das Recht, mir Anweisungen zu geben. Du bist mein Herr. Gott macht es deutlich dadurch, dass er den nächsten Aspekt nennt. Wir sollen Gott lieben, indem wir ihm gehorchen, dass es nicht nur um das bloße Einhalten der Gebote Gottes geht, sondern es geht um die innere Haltung hinter dem Halten der Gebote Gottes. Ihr sollt seiner Stimme gehorchen, so heißt der vierte Aspekt. Nach jahrzehntelangen antiautoritären Erziehung in unserem Land, nach dem schweren Missbrauch der Autorität im Dritten Reich, ist es wahrlich schwer geworden, das Thema Gehorsam irgendwie positiv aufzufassen. Gehorsam wurde systematisch ausradiert in mehreren Generationen in unserem Land. Man hat ganz bewusst die jungen Generationen dazu erzogen, nicht zu gehorchen, sondern das zu tun, was ich will. Und das ist etwas anderes, als den Gehorsam zu praktizieren. Interessanterweise aber kommt der Gehorsam überall dort doch zum Zuge, wo es ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Ja, ob sie jetzt im Kindergarten ist, in der Schule ist, beim Arbeitgeber in der Schule, relativ wenig, höre ich immer wieder. Aber spätestens beim Arbeitsverhältnis, wo es dann auch ums Geld geht, wo es um Autoritäten geht, um Posten geht, dann wird der Gehorsam wieder gefordert und nicht zuletzt beim Militär. Oder aber wo ein Vertrauensverhältnis besteht, ja, da kommt der Gehorsam auch zum Zug. Weil man einfach gerne gehorcht, weil man vertraut, dass die Anweisung gut gemeint ist, weil sie zu meinem Wohl ist. Ich kann sie zwar vielleicht jetzt nicht kapieren, nicht begreifen, aber wenn dieser Mensch mir das sagt, dann ist es wahrscheinlich gut, dass ich es mache. Da kommt der Gehorsam auch zum Zuge. Die Bibel unterscheidet auch zwei Arten von Gehorsam. Es gibt den sklavischen Gehorsam, den Gehorsam aus Angst, weil man keine andere Wahl hat, aus Angst vor Strafe. Und es gibt den kindlichen Gehorsam, wo man gehorcht, weil man seine Eltern achtet, weil man seine Eltern respektiert, weil man in einem Vertrauens- und Liebesverhältnis oder Beziehung steht. Da kommt der kindliche Gehorsam zum Zuge. Das kennt die Bibel durchaus. Kolosser 3, Vers 20 spricht so: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Also wenn Kinder Eltern gehorchen, diese Beziehung, die gefällt Gott. Das greift Petrus auf in 1. Petrus 1, 14 und sagt: Als gehorsame Kinder, ihr seid Kinder Gottes, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wandelt in der Heiligung. Als gehorsame Kinder gehorcht dem, was Gott sagt, auch gegen die eigene Lust oder gegen die eigene Begierde. Ja, der Gehorsam von den Kindern wird dort besonders brisant oder wichtig oder nötig, wo ein Kind nicht die Kraft hat, der bösen Lust zu widerstehen, sie zu überwinden und doch eine richtige Entscheidung zu treffen. Da erwarten die Eltern Gehorsam von den Kindern, auch ohne dass sie es bis zuletzt verstanden haben, warum es gut für sie ist, das so zu tun, wie die Eltern sie angeleitet haben. Philipper 2,8 wird uns Jesus vorgestellt, der das uns vorgemacht hat, ja, dass er in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das heißt, auch zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn besteht auch so ein Vertrauens- und Gehorsamsverhältnis. Und die Liebe Jesu kommt zum Ausdruck, die Liebe zum Vater, dadurch, dass er ihm gehorcht. Wie sieht das aus konkret? Wir beobachten ihn im Garten Gethsemane und dort spricht er mit seinem Vater. Ihm steht die Folter bevor, der Tod bevor, die Abwendung Gottes, die Sünde der Welt übernehmen, und das ist alles eine gewaltige Last. Er schwitzt Blut wortwörtlich und bittet: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, nicht ein Willenloser, sondern Jesus wäre es lieber, ohne diesen Kelch irgendwie zurechtzukommen. Aber Gehorsam bedeutet: Ich will zwar das eine, aber dein Wille soll geschehen. Ein bewusstes Höhersetzen dessen, dem man gehorcht. Das ist Anbetung. Mit bloßem Gehorsam gab sich Gott nie zufrieden. Die Propheten sind voll davon, dass das Volk Israel versucht hat, alles zu erfüllen, wie Gott es angeordnet hat. Aber das reichte Gott niemals aus, wenn es nicht der Herzensgehorsam war, wenn es nicht eine Herzensangelegenheit geworden ist. Und so werden die Propheten auch im Neuen Testament zitiert, in Markus 7, Vers 6 zum Beispiel. Ja, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ja, richtig, hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Also von ganzem Herzen Gott zu lieben, mit der ganzen Seele seine Gebote zu halten, kann man nur dann, wenn man Gott fürchtet, respektiert und wenn man deswegen ihm gehorcht. Fünfter Aspekt ist der Dienst. Wir sollen ihm dienen. Dienen ist übrigens auch ein Synonym für Anbetung. Josua bringt das so zum Ausdruck, das ist kurz nach dem fünften Buch Mose, aus dem Mose Abschnitt kommt, lesen wir, wie Josua das Volk aufruft. Josua 24, Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, also vielen gefiel es nicht, dem Herrn zu dienen, ist ja interessant, was er dann sagt, dann dient nicht, nein. Er sagt, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Also es geht nicht um die Wahl, ob ich diene oder nicht diene, sondern wem ich diene, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen den Herrn anbeten, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen ihm zur Verfügung stehen, wir wollen von ihm eingesetzt sein, wir wollen zu seinem Reich beitragen. Wir stehen unter seiner Leitung, wir dienen ihm. Das ganze Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Das war die Entscheidung des Volkes damals bei dem Aufruf von Josua. Dienst ist Ausdruck meiner Anbetung. Vielleicht ist es auch ganz gut, dafür zu gebrauchen, dass ich einfach am Ende des Tages hier eintragen kann, wo habe ich Gott gedient, wo hat Gott mich gebraucht, wo hat Gott mich eingesetzt. Habe ich die Gelegenheiten Gottes gesehen, dass ich ihm nachfolgte und dass ich respektvoll durch den Tag ging, im Nachdenken, wo hat Gott etwas vorbereitet, was ich tun kann und habe es getan, dass ich durchaus das auch vermerke, ich diene Gott. Ich glaube, viel zu viele Dinge tun wir gedankenlos und wir können die gleichen Dinge als Dienst für Gott tun. Und für Gott macht das einen gewaltigen Unterschied, ob ich das aus Respekt vor ihm mache, ob ich das um seinetwillen mache, ob ich das mache, um ihn zu ehren oder irgendwelche anderen Motive mich treiben. Und wenn wir sagen, wir wollen lernen, Gott anzubeten mit jeder Faser unseres Daseins, dann ist es gut, wenn wir auch durch den Tag hindurch immer mehr Dinge im Leben ganz bewusst vor ihm tun, für ihn tun, ihm damit dienen. Vor allen Dingen dienen wir Gott mit den Gaben, die er uns gegeben hat, in der Gemeinde. Denn dafür hat Gott seine Gaben gegeben. Er hat jeden, den er zum Glauben geführt hat, jeden, den er seinen Geist gegeben hat, auch Geistesgaben gegeben zum Nutzen für alle. Wo bringe ich meine Gaben ein? Für Gott. Und es geht nicht darum, dass ich irgendeinen Soll erfülle. Es geht nicht um irgendwelche Stunden, die ich ableiste. Es geht nicht um irgendein Minimum, das ich unbedingt geben muss. Das wäre Gottes nicht würdig. Sondern es geht darum, wo kann ich möglichst viel, möglichst effektiv mein Leben für ihn einsetzen. Denn er hat sein Leben für mich gegeben. Das ist Anbetung Gottes. Mit dem letzten Aspekt, mit dem ihr sollt ihm anhängen, bringt er nochmal zum Ausdruck, das, worum es Gott geht, dass er eine Einheit mit uns wird. Nachfolge nicht nur auf Augenkontakt, sondern wirklich möglichst nah dran. Ja. Wie jeder gute Anhänger bei irgendwelchem Star oder irgendeiner Mannschaft, er will unbedingt möglichst nah sein, bei jedem Spiel, möglichst die erste Reihe. Er will möglichst alle Attribute an sich haben, ja, ein T-Shirt und Schal und was weiß ich, was alles er da haben will. Er möchte beim Training dabei sein und möglichst mit den Leuten selbst spielen oder sehen, reden, möglichst nah Tuchfühlung mit ihnen haben. Je näher, desto besser. Und darum geht es hier. Wenn wir Gott lieben, dann suchen wir diese unmittelbare Nähe zu ihm. Ja, die Bibel spricht auch davon, dass es Gottes Absicht ist, mit uns so nah verflochten zu sein wie nur möglich. Ein Bild aus Johannes 15 möchte ich uns einfach hier vorlesen, das deutlich macht, wie intensiv Gott sich das vorstellt. Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Reben, die verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist es, was Jesus sich vorstellt. Aneinander kleben ist der wörtliche Ausdruck dafür. Übrigens, das gleiche Wort wird hier gebraucht wie in 1. Mose 2, Vers 24, wo es darum geht, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird und wird einer Frau anhängen, kleben. Ja? Da ist auch dieses Wort gebraucht, die, sag mal, die nächste, die intimste, die intensivste Beziehung, die man sich vorstellen kann, die ist es, die Gott will. Dahin will ich auch, wenn ich Gott anbeten will. Ich will so intensiv und so nah, wie es nur geht. Und noch ein Stück näher morgen und übermorgen noch ein Stück näher. Ich will mit Gott verschmelzen. Ihr in mir, ich in euch, das spricht von einer Verschmelzung. Ja? Nicht einmal vom Verweben miteinander. Das ist es, was Gott beabsichtigt. Und ich fürchte, dass ich allzu oft, allzu distanziert von Gott lebe. Dass diese Verschmelzung nicht zulasse, weil ich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bin und gerade was anderes anbete, gerade was anderes mir so viel wichtiger ist als Gott selbst und das mit Gott nichts zu tun hat, keine Verbindung zu ihm hat, dass ich auf Distanz mit Gott lebe und Distanz immer größer wird. Und das tut mir leid, dafür tue ich Buße. Ich möchte lernen, ganz nah mit Gott zu leben und das jeden Tag. Ihn anbeten mit jeder Faser meines Daseins. Heinrich hat bereits die Herausforderung des Monats genannt, die wir für Januar haben, dass wir jeder sich ein geistliches Tagebuch anlegt. Ich habe beim Neujahrscafé gefragt, wer gerne so ein kostenloses Buch haben möchte. Die Bibelliga hat meines Erachtens eine sehr gute Idee gehabt, das zu veröffentlichen, ein gutes Hilfswerk. Und das wird kostenlos geliefert. Allerdings, ja, es wäre schön, wenn wir einfach eine Spende Ihnen überweisen, damit Sie auch andere noch beliefern können. Ich habe dann 50 Stück bestellt. Wer gerne möchte, kann jetzt schon mitnehmen oder aber sich das bestellen und einfach jeden Tag etwas im Tagebuch eintragen. Ich möchte mit einem Wort von Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 11, Vers 36, diese Predigt abschließen. Denn von ihm, in die letzte Folie vorbringen, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.